Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Deutschlandfunk Kultur am Samstagmorgen, am Samstag, dem 28. November. Das bedeutet, heute ist der 200. Geburtstag von Friedrich Engels. Und man kann ja kaum diesen Namen aussprechen, ohne gleich auch Karl Marx zu sagen. Die beiden werden eigentlich immer nur zusammen erwähnt. Aber Friedrich Engels selbst war auch eine hochinteressante Figur. Er war Fabrikant und Kommunist, nicht hintereinander, sondern jahrzehntelang gleichzeitig. Er war Gelehrter und angeblich auch Frauenheld. Da sage ich angeblich, weil das so das Einzige ist, was der Bestsellerautor und ausgebildete Schauspieler Tilman Röhrig nicht richtig bestätigen kann. Er hat da viel recherchiert für einen Roman über Engels, der im vergangenen Jahr erschienen ist. Und Morgen eine neue Welt heißt dieser Roman. Aber das ist noch nicht alles. Tilman Röhrig ist auch mit Friedrich Engels verwandt. Und ich habe ihn deshalb als erstes gefragt, was das heißt, wie genau er mit ihm verwandt ist.
Ja, also er selbst hat ja keine Kinder bekommen, sondern sein Bruder. Das heißt also, von dem Friedrich Engels wird kaum jemand abstammen. In dieser langen Linie dann der vielen Kinder, die der Bruder gezeugt hat, breitete sich irgendwann auch irgendwelche Röhrigs in diese Linie mit ein. Und von einer dieser Linien stamme ich ab. Also er ist an sich mein Urgroßonkel.
War denn diese Verwandtschaft in Ihrer Familie bei irgendwelchen Festen, Onkel, Tanten, Cousins auch Thema?
Früher gab es ja diese Familientage, wo unendlich viele Familien aus Holland und hier auch aus Deutschland zusammenkamen. Da wurde wohl eben auch immer Engels hochgehalten. Ich selbst als Junge habe mich da mehr für den Kuchen interessiert oder fürs Spielen draußen, aber nicht für Engels, nein. Ich habe erst mich mit Engels beschäftigt, als ich den Plan fasste, diesen Roman über die Industrialisierung und eben die 48er Revolution zu schreiben. Erst da habe ich mich richtig mit ihm beschäftigt.
Hieß eigentlich, sich mit ihm zu beschäftigen, vor allem in Archive zu gehen, Unterlagen durchzuarbeiten? Oder waren Sie sozusagen auch an den früheren Orten des Geschehens, also Brüssel, London, Manchester, Wuppertal?
Ja. Also das ist sicherlich die schönste Seite einer Recherche. Diese Fahrten, diese Lokalortebesichtigung, das habe ich also natürlich sehr gerne gemacht. Und auch in London zu stehen und plötzlich Wege zu gehen, die er mit dem Karl dann auch gegangen ist, das war für mich dann schon sehr aufregend.
Ist es Ihnen eigentlich, ich meine, nachdem ich einen Roman gelesen habe, würde ich als Leser ja schon sagen, ja, aber trotzdem die Frage, ist es Ihnen gelungen, diesen Mann wirklich zu begreifen? Wir kennen ihn alle als den berühmten Kommunisten, aber er war gleichzeitig natürlich auch der Direktor einer Fabrik, eines großen Industrieunternehmens, das seines Vaters. Er soll außerdem ein Frauenheld gewesen sein und noch so vieles mehr. Kann man den begreifen wirklich?
Ja, ich glaube, wenn man vorurteilsfrei herangeht, dann ist es leichter, sich ihm zu nähern, so will ich es mal sagen. Wenn man sich vorstellt, er hat stets immer ein Doppelleben geführt. Das ging schon los, als er noch Schüler war. Da hat er unter Pseudonym gegen den Vater und gegen die Ausbeutung in den Fabriken geschrieben. Er war immer wieder revolutionär und er wollte immer wieder kämpfen, er wollte schreiben und trotzdem hat er jeden Monat auf den Scheck seines Vaters gewartet. Irgendwann hat er zu dem Karl gesagt, einer von uns beiden muss Geld verdienen. Der Karl kam ja nie auf die Idee, überhaupt zu arbeiten. Und dann ist er in die Fabrik seines Vaters gegangen und wurde Unternehmer. Er, der vorher revolutionär war und gegen Ausbeutung kämpfte, war dann nachher selbst auf der Seite derer, die wirklich unendlich viel Geld auch verdienten. Aber die Schizophrenie oder das Doppelleben ging dann noch weiter. Letztlich zeugte der Karl ja ein Kind mit dem Dienstmädchen und das drohte dann die Ehe von Karl Marx wirklich zu zerstören und er suchte dann nach einem Vater. Und wer übernahm die Vaterschaft? Das war dann Friedrich. Erst auf dem Sterbebett hat er selbst diesem dann schon 50-Jährigen gesagt, ich bin nicht dein Vater, das war der Karl. So lange hat er das also auch durchgehalten. Ja, das Doppelleben, was er da führte.
Wie einfach ist sowas zu recherchieren? Ich meine, Sie haben ja einen großen Vorteil, Sie sind kein Sachbuchautor, sondern Sie schreiben Romane. Das heißt, es ist völlig legitim, dass Sie zumindest Teile dessen, auch wenn es um Menschen geht, die wirklich gelebt haben, Teile dessen, was wir da lesen, ja auch erfinden. Das ist ja Ihr Job sozusagen. Aber gerade so diese Frage der Persönlichkeiten, auch wie unterschiedlich waren zum Beispiel Engels und Marx oder auch diese privaten Dinge, war das überhaupt recherchierbar oder war das eher der Teil, wo Sie Ihre Fantasie am Spielen lassen?
Sehr gut dokumentiert, dadurch, dass die beiden sich ja unendlich viele Briefe geschrieben haben. Und wenn man die Briefe richtig liest, dann gibt es, bevor sie irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen Probleme behandelt haben, gibt es immer wieder Bemerkungen über die Kinder, über ja, das Liebesleben auch. Und er ist mir an sich genug gewesen in dem, was ich über ihn erfahren habe. Aber diese Vorurteile, er ist ein Weiberheld gewesen, oder das würde ich nach Kenntnis dieser Briefe nicht unbedingt auch behaupten. Er wäre es gern gewesen.
Das bringt mich auf das Thema Sprache, wie Sie grundsätzlich schreiben, aber auch wie Sie die beiden, also Engels vor allen Dingen, über den reden wir ja aus diesem Geburtstagsanlass heute, aber auch Marx, wie Sie reden lassen. Das ist immer, das zieht einen sofort rein mit der ersten Seite. Es beginnt in Brüssel, aber relativ schnell kommt dann auch das erste Gespräch zwischen den beiden. Und da hat man so das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl beim Lesen, ich habe wirklich Stimmen gehört in meinem Kopf und hatte wirklich das Gefühl, das müssen doch zwei total interessante, unglaublich humor- und geistreiche Menschen gewesen sein. Sicher waren sie das vermutlich auch, aber hören Sie die auch sprechen, wenn Sie schreiben? Oder wie entsteht diese Sprache?
Ja, ich denke mal, ich komme vom Fühlen zum Sprechen. Erst wenn ich etwas jemandem nachempfinden kann, das gilt also nicht nur für diese beiden, sondern an sich für alle meine Protagonisten, irgendwann schlägt das Herz von ihnen auch in mir. Und dann ist für mich die Sprache nur noch eine Äußerung des Inneren oder eben dieser Persönlichkeit.
Zum Schluss eine Frage, wo ich mir noch vor unserem Gespräch eigentlich sicher gewesen wäre, was Sie wohl antworten würden. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber das macht es natürlich spannender. Nehmen wir an, ich hätte eine Zeitmaschine und ich könnte Ihnen Gelegenheit geben, sich eine halbe Stunde zu unterhalten mit einem der beiden. Entweder Friedrich Engels oder Karl Marx. Nicht beide und auch nicht beide zusammen, sondern nur einer der beiden. Ja. Welche Zeitreise würden Sie antreten? Wen würden Sie lieber sprechen?
Ich würde natürlich den Friedrich am liebsten sprechen, ja.
Boah, der Karl aber doch auch ein ziemlicher Hallodri war. Also lustiger wäre es vielleicht mit ihm, oder?
Ja, ein Hallodri war er gar nicht. Er war an sich ziemlich, der Marx jetzt, er war ziemlich spießig. Nicht, er hat eine Adlige geheiratet und legte Zeit seines Lebens Wert darauf, dass sie eine Baroness war. Er war gegen die Kirche und ließ seine Kinder taufen und Tanzstunde machen. Also nach meiner Meinung so ein ganz bürgerlicher Mensch. Der Marx.
Ja.
Der Engels hingegen, er liebte eben Frauen, er liebte es, ins Kabarett zu gehen. Auf der anderen Seite hat er seine Mary Burns, die er in ihrem Viertel kennengelernt hat, war er ein zärtlicher, dann auch umsorgender Freund, Ehemann ja nicht, aber bis zu ihrem Ende. Und das spricht nicht für den Weiberhelden, den man ihm gerne unterjubelt. Das ist diese Frankreich-Reise, darauf beziehen sich dann alle, diese Rotweinreise, die er da gemacht hat und da eben sich über Frauen ausgelassen hat. Er hat sie beschrieben, aber ob er es getan hat mit ihnen, das glaube ich nicht.
Ich habe jetzt langsam das Gefühl, das Verhältnis von Friedrich Engels zu Frauen war ungefähr so theoretisch wie das Verhältnis von Marx zur Arbeit.
Das wäre noch was, ja.
Wir müssen uns ja nicht entscheiden. Sie haben mich jetzt auch überzeugt, ich würde auch lieber Friedrich Engels treffen, aber die grauenvolle Wahrheit ist, ich habe gar keine Zeitmaschine. Was aber so ganz wahr ja auch nicht ist, das haben Sie gerade möglicherweise gemerkt in das Gespräch mit Tilman Röhrig, Autor des Romans Und morgen eine neue Welt. Das habe ich vor der Sendung geführt. Aber Sie können auch unsere Zeitmaschinen mit benutzen und alles, was wir hier machen, jederzeit hören. Am einfachsten in unserer App, der DLF Audiothek.